Lasst uns am Beginn gemeinsam beten. Unser Herr Jesus Christus, wir danken dir. Danke, dass du uns diesen neuen Tag schenkst, dass wir ihn mit dir beginnen durften, dass du uns behütet und bewahrt hast in dieser Nacht. Du schenkst Frieden und Gesundheit. Wir durften dich schon loben und preisen in der ersten Stunde, als wir die Mahlfeier hier hielten. Danke, der Weg ist gut, auf dem du mich leitest. Das bitten wir dich auch für diese Stunde, dass du uns begegnest in deinem Wort. Und dazu segne uns. Amen.
Amen.
Ja, Klaus sagte schon, wir feiern heute verschiedene Feste. Erstmal Gottesdienst und dann die Entlassung der jungen Leute aus der Kinderstunde, die Aufnahme in die Jugend. Aber wir feiern heute auch Palmsonntag. So wird er im Kirchenjahr genannt, Palmarum. Das ist der Tag, als unser Jesu in Jerusalem einzog. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann können wir lesen, Johannes 12, ab Vers 12, da heißt es, am nächsten Tag erfuhren viele von denen, die zum Passafest gekommen waren, dass Jesus sich auf den Weg nach Jerusalem gemacht hatte. Da nahmen sie Palmzweige in die Hand und zogen ihm entgegen. Hosianna, riefen sie, gelobt sei Gott, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn, Heil dem König von Israel. In Vers 19 sagen einige darüber, da sagten die Pharisäer zueinander, ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Ja, unser Herr Jesus erlebt hier einen rauschenden Empfang in Jerusalem. Mit Palmwedeln und Jubelruf erwartet ihn das Volk. Es wird sprichwörtlich der rote Teppich ausgerollt für ihn, so wie bei einem Staatsempfang. Wer so umjubelt wird, von dem wird auch viel erwartet. Endlich kommt der, auf den wir schon so lange gewartet haben. Er wird lebenswerte Verhältnisse schaffen, das Land von Besatzung befreien, Korruption und Missstände beseitigen. Und diejenigen, die ihn bekämpfen, die Pharisäer, die sehen das auch ganz klar, dass sie nichts machen können. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Alle folgen ihm. Sie sind begeistert von ihm. Und im Nachfolge soll es uns auch heute gehen. Und dazu hat die Jugend ein Anspiel vorbereitet.
Ein junger Mann möchte in ein Kloster aufgenommen werden. Er wird zu einem Vorstellungsgespräch beim Klostervorsteher, dem Abt, eingeladen, der ihm die Bedingungen des Klosterlebens erklärt.
Nun, mein Lieber, also wenn du in unser Kloster aufgenommen werden willst, heißt du zuerst nicht mehr Josua, sondern Bruder Johannes.
Ich kenne die Regeln des Klosterlebens und bin bereit, danach zu leben.
Okay, ich wiederhole sie noch einmal für dich. Also, bei uns im Kloster, wir arbeiten fleißig, wir schlafen wenig, wir beten viel und wir essen kärglich. Und vor allem, das oberste Gebot bei uns ist Schweigen. Alles geschieht in Stille.
Bruder Johannes lebt nun im Kloster. Er arbeitet fleißig, schläft wenig, betet viel und ist kärglich und schweigt. Nach einem Jahr ruft ihn der Abt zu sich.
So, Bruder Johannes, du hast dich im letzten Jahr wirklich gut gemacht. Wir sind alle zufrieden mit dir. Du hast dich gut in unsere Gemeinschaft eingegliedert. Deswegen erlaube ich dir heute zwei Worte zu sagen.
Hartes Bett.
Nun gut, ich kann nichts versprechen, aber ich kann mal sehen, was sich da machen lässt. Du hält dich weiter an unsere Regeln, erfülle deine Aufgaben und vor allem schweige.
Nach einem weiteren Jahr mit Arbeit, wenig Schlaf, viel Gebet, kargem Essen und absolutem Schweigen ruft ihn der Abt erneut zu sich.
Bruder Johannes, auch im letzten Jahr warst du ein treues Mitglied unserer Gemeinschaft. Deswegen erlaube ich dir wieder zwei Worte.
Kaltes Essen.
Nun gut, auch hier kann ich nichts versprechen, aber ich kann den Bruder Koch mal zu einem klärenden Gespräch einladen und vielleicht kann man da auch was machen.
Ein drittes Jahr arbeitet Bruder Johannes fleißig, schläft wenig, betet viel, ist kärglich und schweigt absolut. Am dritten Jahrestag darf er erneut zum Abend kommen und zwei Worte sagen.
Ich gehe.
Nun gut, Bruder Johannes, ich glaube, das ist auch das Beste für uns alle. Weil wenn ich mich recht erinnere, in den letzten drei Jahren hast du eigentlich nur gemeckert.
Ja, Ja, um Nachfolge soll es uns heute gehen und dazu wollen wir noch ein Lied singen, das Lied 755, wo es heißt Folgen, Leben mit Jesus hat Folgen. 755. Folgen, die eigenen Pläne und Ideen zählen nicht mehr. Wer Jesus nachfolgt, der muss zurückstecken. Und Folgen hat auch im engeren Sinn etwas mit Gehorsam zu tun. Da denke ich auch an meine Mutter, wenn sie etwas uns aufgetragen hat als Kinder und es hat nicht so richtig geklappt, dann wurde gesagt, willst du wohl folgen? Ja, oder auch die Aussage, das ist ein ganz folgsames Kind. Kinder, die uns als Vorbilder vorgestellt wurden. Das war Ausdruck höchster Wertschätzung und absoluter Vorbildwirkung. Ja, und danke, dass auch ihr alle unserer Einladung gefolgt seid. Und dass ihr auch der Obrigkeit gefolgt seid und die Uhren umgestellt habt. Denn sonst wärt ihr wahrscheinlich noch nicht hier. Ja, folgen. Das, was vorgegeben ist, ist manchmal ganz wichtig im Leben. Ich erinnere auch nochmal an unser Gemeindewochenende vor 2 Wochen. Um meine Aktivitäten und unsere Aktivitäten mit Gottes Wort. Da ging es auch um Hören, Gehorchen, nächste Mal Lesen, Studieren, Nachsinnen, auswendig lernen und beten. Aber die ersten beiden Begriffe, Hören und Gehorchen, kann man auch zusammenfassen unter dem Begriff Folgen. Wer hört und gehorcht, der folgt. Und wir wollen uns heute mit einem Bibeltext beschäftigen, da ist direkt überschrieben, mit rechter Nachfolge. Steht in Lukas Kapitel 9, im Vers 57 bis 62. Ich lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Als sie weitergingen, sie sind die Jünger und der Herr Jesus, wurde Jesus von einem Mann angesprochen. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst, sagte er. Doch Jesus entgegnete ihm, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel haben ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Platz, wo er sich ausruhen kann. Zu einem anderen sagte Jesus, komm, folge mir nach. Doch der antwortete, Herr, erlaube mir, zuerst nach Hause zu gehen und meinen Vater zu begraben. Lass die Toten ihre Toten begraben, entgegnet ihm Jesus. Deine Aufgabe ist es, die Botschaft vom Reich Gottes zu verkündigen. Wieder ein anderer sagte, Herr, ich will ja gerne zu dir gehen, aber erlaube mir doch erst von meiner Familie noch Abschied zu nehmen. Doch Jesus sagte, wer seine Hand an den Pflug legt und dann nach hinten sieht, der ist für das Reich Gottes nicht brauchbar. Ja, hinter Jesus liegen ereignisreiche Tage. Er hat also seine Jünger zusammengerufen vorher und sie für den Dienst ausgesandt. Und er hat ihnen auch sein Gesamtkonzept, sein Grundsatzprogramm erläutert. Dann bekennt ihn in der Stille Petrus als Christus. Da ist das Brot- und Fischwunder geschehen mit der Speisung der 5000. Und dann wird Jesus auf dem Berg verklärt. Und schließlich begegnet Jesus diesen 3 Männern aus unserem Textabschnitt. Ja, und wenn jemand genau hinhört, entdeckt er vielleicht auch Parallelen zu seinem eigenen Leben und lernt auch etwas über die Nachfolge von Jesus. Ja, da ist hier der erste Mann und für den heißt es, die Kosten überschlagen. Da Jesus sagt zu ihm, denke daran, auf was du dich einlässt. Sicher hat der Mann schon viel von Jesus gehört. Endlich begegnet er ihm und sagt sich, jetzt ist die Gelegenheit. Jetzt sprichst du ihn an und sagst, Jesus, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Ja, und er war wahrscheinlich begeistert von dem, was er gehört hatte, vielleicht auch von dem, was er gesehen hatte. Vielleicht war er auch dabei, hatte nur noch keine Gelegenheit, nahe an Jesus heranzukommen. Ja, egal, wo Jesus hingehen würde, er will dabei sein. Und auffallend ist auch, dass er gar nicht wartete, bis Jesus ihn in seine Nachfolge rief. Das hat Jesus ja oft getan, dass er gesagt hat, komm, folge mir nach. Und dann haben einige seiner Jünger alles stehen und liegen lassen, haben die Fischerboote und das Geschäft ihres Vaters verlassen und sind ihm nachgefolgt. Ohne dass die Bibel von irgendwelchen Konsequenzen berichtet. Ja, also dieser Mann hat nicht gewartet, bis er gerufen wird. Er bietet Jesus seinen Nachfolger an. Stürmisch und selbstsicher. Er hatte zu sich großes Selbstvertrauen und vielleicht ein Eifer, der auch fehlgerichtet war. Egal wohin, Hauptsache an der Seite dieses Mannes. Dietrich Bonhoeffer hat da Folgendes kommentiert. Ich will dir folgen, wo du hingehst. Er, dieser Mann, selbst will den Anfang machen. Er bietet sich an. In glühender Hingabe meint er, für Jesus alles zu tun, alles lassen zu können. Aber Jesus wehrt ab. Ihm ist diese Begeisterung verdächtig. Weißt du auch, was du tust, sagt er zu ihm. Weißt du auch, wer ich bin? Weißt du auch, wohin mein Weg dich führen würde? Ja, weißt du auch, dass man sich mir nicht aus Begeisterung an den Hals wirft, sondern dass ich festen, unerschütterlichen Glauben brauche? der sich allein an meinen Ruf hält. Habe ich dich gerufen? Kommst du allein auf meinen Ruf? Willst du von neuem anfangen? Du Begeisterter, bedenke, was du tust. Bedenke, mit wem du es wagst. Bedenke, dass es von der Begeisterung zur Verlegenheit nur ein kleiner Schritt ist. Ja, interessant ist nun, wie unser Herr Jesus diesem begeisterten Menschen antwortet, nämlich auch mit einem Vergleich. Da sagt er, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel haben ihre Nester. Aber der Menschensohn hat keinen Platz, wo er sich ausruhen kann. Mit diesem Bild will unser Herr Jesus sagen, weißt du eigentlich, was es bedeutet, mir nachzufolgen? Es bedeutet, die Bequemlichkeiten und Vorzüge des Lebens aufzugeben, loszulassen. Damals war es jedenfalls bei den Jüngern und bei Jesus so. Und der Bruder Johannes in unserem Anspiel, da hat er sie auch erfahren. Die Holzpritsche in der Mönchszelle, die war ihm einfach zu hart. Und den Jüngern von Herrn Jesus ging es sicher auch so. Dann hatten sie oft im Freien übernachtet. Einfach einen Stein als Kopfkissen. Wenn man also auf der Seite liegt, damit der Kopf nicht runterfällt, legt man also was drunter. Das ist dann in der Natur eben ein Stein. Vielleicht noch mit Heu oder mit irgendwas noch leicht abgepolstert. Wir lesen es auch, als Jakob flieht vor Esau. Und da hat er an diese Begegnung mit der Himmelsleiter. Und da heißt es auch, dieser Stein, auf dem er gelegen hat, auf dem sein Kopf ruhte, das wurde der Altar, den er dort errichtet hatte. Ja, und die Jünger waren auch mal unterwegs und dann hatten sie Hunger. Und da haben sie einfach Ähren ausgerauft und die Körner vielleicht irgendwo zerrieben oder auch so gekaut. Also das war auch kaltes Essen, auf das sie zurückgreifen mussten. Ja, verständlich wird auch dieser Vergleich, wenn wir also mit den Füchsen und den Vögeln, wenn wir darüber nachdenken, wie diese Tiere untergebracht sind. Also die Füchse haben eine Höhle, einen sogenannten Fuchsbau. Und nachdem sie von ihrem Beutezug zurückkehren, verschwinden sie darin, natürlich auch um zu schlafen, um sicher zu sein. Und auch die Vögel, die kehren immer wieder an ihre Schlafplätze zurück. Jesus hat das alles im Grund nicht. Er ist wirklich nirgends daheim, auch wenn Kapernaum seine Stadt genannt wird. Und er dorthin oft zurückkam. Er hat nicht wirklich ein irdisches Zuhause, keinen Heimathafen, keine Insel, wo er sich mal zurückziehen könnte. Stattdessen ist fast Jesus immer im Einsatz für die Menschen. Vielen half er aus verschiedenen Krisen, er heilte etliche von ihren Krankheiten. Und letztlich zog es ihn nach Jerusalem, um dort Gottes Plan für uns verlorenen Menschen am Kreuz von Golgatha zu erfüllen. Eben an diesem Palmsonntag zog er dort ein. Deshalb fragt er seinen von ihm total begeisterten Gesprächspartner, willst du mir wirklich nachfolgen? Überlege es dir gut, was das für ein unruhiges und unbequemes Leben nach sich ziehen kann. Jesus ahnt vielleicht, dass der andere leichtfertig ist. So schnell, wie er Entscheidungen trifft, so schnell ist er mit diesen Entscheidungen auch wieder fertig. Seinen Freund zeigt Jesus an dieser Stelle dessen schwache Seite. Bevor du dich zu irgendwas hinreißen lässt, überlege es dir genau. Denn die Reise mit mir kann manchmal auch ganz schön ungemütlich und herausfordernd werden. Nachfolge heißt auch nicht zu lange zu warten, wenn es jetzt heißt. Während der erste Gesprächspartner Jesu erstmal eine Zeit zum Nachdenken erhält, geht Jesus von sich aus auf eine zweite Person zu. Jener Mann gehört zu einer Gruppe von Menschen, die eher zögern, bevor sie Ja sagen. Der Mann hatte wohl den Ruf Jesu vernommen, ihm zu folgen. Und er war auch in gewisser Weise dazu bereit, doch wollte er zuvor noch etwas erledigen. Er wollte hingehen und seinen Vater beerdigen. Ein Kommentator schreibt dazu Folgendes: Man beachte, wie er sich ausdrückt, Herr, erlaube mir zuvor. Mit anderen Worten, Herr, ich zuerst. Er stellt seine eigenen Interessen in den Vordergrund. Der Person aus dem biblischen Bericht fällt es schwer zu unterscheiden, was wichtiger für sein Leben ist. Entweder den eigenen Vater zu beerdigen oder Jesus nachzufolgen. Und er entscheidet sich dafür, Jesus erst einmal um Aufschub zu bitten. Erst den Vater begraben und dann. Verständlich,
das gehört natürlich zur ehrwürdigen Pflicht, damals erst recht in der jüdischen Gesellschaft. Mal ehrlich, wer würde von uns heute nicht zu einer Beerdigung seines eigenen Vaters gehen? Das gehört sich doch so. Vor kurzem haben wir unseren Bruder Hans Görner zu Grabe getragen. Natürlich wollte ich dabei sein. Dann kam ein Anruf von einem Verwandten, der sagt, meine Mutti muss zur Kur nach Bad Elster. Ich kann hier nicht weg von Arbeit. Du hast doch bist doch im Moment frei. Könntest du das übernehmen? Ja, jetzt die Abwägung. Was ist wichtiger? Habe ich also die zweite Variante gewählt. Und ich war der Meinung, es war gut so, dass mich Jesus dort gebraucht hat, um diesen Dienst zu erfüllen, nach Bad Elster zu fahren. Ja, ob der Vater hier in diesem Gleichnis nun wirklich schon tot war oder der Sohn bis zum Sterben des Vaters warten wollte, ist eigentlich belanglos. Der Mann erlaubte sich eine andere Angelegenheit höher, als den Ruf Jesu zu folgen. Doch Jesus erscheint es in diesem Fall besonders wichtig zu sein, dass der Mann alles stehen und liegen lässt und mir nachfolgt. Jetzt brauche ich dich, keine Minute später. Ich brauche dich sofort für meinen Auftrag. Diese Aufgabe ist jetzt wichtiger als alles andere. Wieso verlangt Jesus so etwas von ihm? Man könnte direkt fragen, Jesus, bist du nicht gegenüber den Gefühlen der Angehörigen ein wenig rücksichtslos? Es gibt doch so viele andere, die du berufen könntest. Lass ihn doch erst einmal und dann kommt er nach. Doch an dieser Stelle wird besonders deutlich, Jesus erwartet von uns eine Nachfolge, die von ganzem Herzen kommt. Unsere Nachfolge soll nicht mit anderen Dingen konkurrieren. Und wenn sie noch so wichtig ist, nicht wenn, dann, sondern sofort. Erinnere ich mich auch an meine Mutter, willst du wohl folgen? Jetzt machst du dies und jenes, nicht später und auch nicht gleich. Gleich bedeutete immer, naja, es hat noch etwas Zeit. Ja, die Unverbindlichkeit ist heutzutage wie eine Krankheit in unserer Gesellschaft, habe ich festgestellt. Ich erinnere mich damals an eine Mitarbeiterliste für ProChrist. Da konnte man sich eintragen für verschiedene Dienste und da stand oben drüber, ich melde mich verbindlich an. Verbindlich war fett und unterstrichen. Da war mir deutlich geworden, ja, wenn sich heutzutage irgendwo anmeldet, na, mal sehen, wenn mir es nicht richtig passt, dann melde ich mich wieder ab. Es gibt ja auch einen Hotelplatz bestellen und dann gibt es gewisse Stornierungsfristen bis 4 Wochen vorher kostenfrei und dann steigen die Kosten und dann eben als einen Tag vorher sind die vollen Kosten fällig. Also Verbindlichkeit. Wenn nicht, dann kann es teuer werden. Nicht vielleicht oder mal sehen oder ich frage nochmal nach, sondern ja, ich stehe dazu. Was ich gesagt habe, was ich versprochen habe, das halte ich. Wenn Jesus uns ruft, dann sind jetzt Entscheidungen für ihn zu treffen. Wir können nicht nur sagen, Jesus, wenn du mein Auto mal haben willst, bekommst du es. Oder wenn Jesus es tatsächlich braucht, dann sagen, ah, jetzt gerade nicht, jetzt brauche ich es gerade selber. Oder wenn Jesus unser Geld braucht, wir sagen, ja, jetzt habe ich gerade auf ein Auto gespart und jetzt brauche ich das Geld gerade selber. Oder wenn er unsere Zeit braucht, die habe ich jetzt gerade nicht, ich habe sie anders eingeplant. Ja, wenn Jesus ruft, ist gründliches Abwägen erforderlich. Ist es der Ruf von Jesus oder habe ich mir das vielleicht nur eingebildet? Sind meine Wünsche größer, meine Vorstellungen? Unterdrücke ich den Ruf? Schauen wir da in Gottes Wort hinein. Wir wissen vielleicht, dass ein Freund von uns schon lange auf den Besuch wartet. Wir wissen, dass eine Bekannte jetzt unsere Hilfe benötigt. Aber wir wollen nicht unsere Zeit dafür verschwenden. Wir wissen, dass bei Jesus absolut die Vergebung der persönlichen Schuld möglich ist und bleiben doch auf unserem schlechten Gewissen sitzen, als stattdessen bei ihm in die Seelsorge zu gehen. Wir wissen, dass Jesus es möglich ist, auch langjährige Konflikte zu lösen und uns Versöhnung zu schenken. Und trotzdem bleiben wir auf unserem Lebensproblem sitzen und wursteln uns so durch. Hand aufs Herz, was schieben wir alles vor uns her? Was sollte geschehen, damit wir Jesus bedingungslos, ohne Aufschub und ohne das Festhalten an Sicherheiten, unser Herz ganz hingeben? Nachfolge heißt, persönliche Hinderungsgründe zu überwinden. Wenn wir uns die dritte Person anschauen, hier in unserem Bibeltext, mit der Jesus es zu tun hat, dann sagt dieser Mensch ganz pflichtbewusst, ich will dir nachfolgen, Herr, aber, und dann nennt er einen Hinderungsgrund, was dem im Wege steht, ich will vorher noch Abschied nehmen von denen, die in meinem Haus sind. Na, macht man doch. Wenn man aus dem Haus geht, sagt man gescheit, ich gehe dann mal dort und dorthin, bin da und da zurück. Also einfach aus dem Haus zu gehen, ohne Bescheid zu sagen, macht man nicht. Bin mal nach der Arbeit von einem Kollegen gefragt worden, kannst du mir mal helfen? Ich muss heute ganz dringend bei der Baustoffversorgung was abholen. Habe ich ihm halt geholfen. Und da hat sich noch Verschiedenes ergeben. Dann war ich abends um 9 zu Hause, wo ich eigentlich 4:30 hätte zu Hause sein können. Es war noch in der DDR, wir hatten kein Telefon, ich konnte nicht Bescheid sagen. Natürlich hat sich meine Frau Sorgen gemacht. Wo bleibt er nur? Was ist geschehen? Ist was passiert? Ja, natürlich würden sich auch die Angehörigen Sorgen machen. Wo ist er denn jetzt? Auf einmal verschwunden. Und dann hören sie vielleicht irgendwann, ja, der ist diesem Jesus von Nazareth nachgefolgt. Im Vergleich zu den beiden anderen bietet er sich so wie der erste Gesprächspartner an, also ohne, dass er gerufen wurde, aber er zögert dann genauso wie der zweite Mann. Er ist innerlich geteilter Meinung. Auf der einen Seite möchte er Jesus nachfolgen, auf der anderen Seite ist ihm seine Familie so wichtig. An sich war dieses Vorhaben vernünftig und gut, doch Jesus sagt auch hier alles anders. Wer seine Hand an den Pflug legt und schaut zurück, den kann Gott dabei nicht gebrauchen, wenn er jetzt seine Herrschaft aufrichten will. Ja, ein hartes Wort. Mit dieser schroffen Reaktion ist Jesus noch eine Spur härter als der Prophet Elia. Bei Elia war es so, der befand sich in einer ähnlichen Situation, da wollte jemand in seine Nachfolge rufen und er wollte Elisa als Mitarbeiter gewinnen. Als Zeichen dafür, dass Gott ihn erwählt hat, wirft er ihm eines Tages mitten auf dem Feld, als er bei der Arbeit ist, seinen Mantel über. Elisa ist auch bereit, aber er möchte sich vorher verabschieden von seinen Eltern, das darf er auch. Und dann opfert er noch fröhlich seine Arbeitsgeräte, also er verbrennt die Pflugschar, das war, was aus Holz war, und opfert auch die Ochsen. Und dann folgt er seinem Arbeitgeber, dem Propheten. Also er sagt ja, aber erst mache ich noch das und das. Jesus fordert sein Gegenüber auf, sich nicht umzudrehen und sich nicht umzuschauen. Und Jesus erklärt mit dem Bild von den Pflügen das auf dem Acker. Und verständlich, wer sich ständig umdreht beim Pflügen, der wird natürlich keine gerade Furche ziehen können. Dessen Arbeit wird nicht gelingen. Was bedeutet das heute? Betrifft das uns? Wie oft drehen wir uns nach dem Alten um und orientieren uns nach hinten, anstatt nach vorn zu blicken? Auch mir geht das so. Funktioniert Nachfolge mit einem ständig rückwärts gewandten Blick? Die Frage taucht auf, wo wir uns möglicherweise in unserem Leben so eingerichtet haben, dass Jesus oft nur am Rand steht. Wo sind wir möglicherweise zu viele Kompromisse eingegangen, die unserem Glauben und unserem Vertrauen zu Jesus entgegenstehen? Die Hauptfrage, die unser heutiges Bibelwort uns stellt, ist auch eine sehr persönliche Frage. Möchtest du wirklich Jesus kompromisslos nachfolgen? Ist dein Blick konstant auf ihn ausgerichtet? Er ist schon so lange unterwegs, um seine Herrschaft in dieser Welt aufzurichten. An allen Ecken und Enden dieser Welt. Wir können da mitmachen und sind dazu gerufen. Gott könnte auch ohne uns, aber ausgerechnet mit dir und mir, will er sein Reich aufbauen. Nachfolge bedeutet, ich lasse alles hinter mir zurück, was mich bindet und gefangen nimmt. Und ich wende mich ganz und gar mit Haut und Haar Jesus zu, um seinen Willen zu tun und ihm zu folgen. Alle Menschen sind im Grunde genommen Nachfolger. Es gibt keinen, der nicht irgendeinem Menschen, irgendeiner Idee, irgendeiner Ideologie folgt oder irgendwelche Ziele nicht im Auge hat. Es lebt keiner von uns planlos in den Tag hinein. Diese Menschen und Ziele, die wir verfolgen, binden uns. Jesus Nachfolge ist nur möglich, wenn ich radikal alles loslasse, was mich bindet. Ich kann nicht Jesus folgen und mir neben mir noch andere Leitfiguren sitzen lassen. Ich kann nicht Jesus folgen und neben mir noch andere Prioritäten den ersten Platz einräumen. Wer hier Kompromisse macht und halbherzig ist, wird nie die wahre Freude und Erfüllung der Jesus-Nachfolge erleben. Daran scheitern viele Jesus-Jünger. Abwenden und hinwenden, loslassen und ergreifen. Entfernen und nachfolgen gehören eng zusammen. Nachfolge ist das entschiedene Loslassen des Alten, das Loslassen von allem, was zwischen mir und Jesus steht. Aber auch das Anfassen des Neuen, das Jesus mir in die Hand gibt. Nachfolge ist der Weg zum Kreuz, der Tod des Alten. Aber auch der Weg zur Auferstehung, der Beginn des Neuen. Nachfolge bedeutet, falsche Sicherheiten aufgeben und bei Jesus ein Zuhause finden. Nachfolge heißt, die Totenbegräbnisse aus dem Terminkalender streichen und Lebensretter werden. Nachfolge ist nicht mehr zurücksehen, sondern die Hand an den Pflug legen und Neues pflügen. Ich fasse nochmal die drei Punkte zusammen. Nachfolge heißt, die Kosten überschlagen. Nachfolge heißt, nicht zu lange zu warten, wenn es jetzt heißt. Nachfolge heißt, persönliche Hinderungsgründe überwinden. Amen. Singen wir das Lied 573, wo es heißt, wer Gott folgt, riskiert seine Träume. 573. Thank you.
kommen wir zur Verabschiedung aus der Kinderstunde. Und da wollen euch vier als erstes die ganzen Kinder noch ein Abschiedslied singen. Alle Kinder mal vor. Kommen wir zu dem Punkt, der für uns Kindermitarbeiter sehr schwer ist, weil wir euch aus der Kinderstunde entlassen dürfen oder müssen. Und da merken wir immer an so einem Tag, wie schnell die Zeit vergeht. Wir haben euch diesmal keine peinlichen Fragen gestellt, sondern wir schauen uns eigentlich keine peinlichen, aber Bilder von euch an, wie ihr klein wart und jetzt so groß wart. Ich hoffe, es geht los. Ja. 2004 bis 2008 haben wir mal zusammengefasst, da gab es noch nicht so viele digitale Kameras und da gab es eben nur einzelne Bilder. Ja. 2008 ging es dann langsam in den digitalen Bereich los. Sind eigentlich alles Bilder, die wir Gemeindeveranstaltung hatten. Das war ein Kids-Treff mit der Cornelia Ulich. Durften wir mal afrikanisch essen mit Fingern. Das war ganz toll. Und das war die Trachten, in denen sie dort gehen. Ja. Dann geben wir euch eine Hilfe, damit es ein bisschen einfacher ist. So, wie groß sie jetzt geworden sind, das seht ihr jetzt. Jetzt dürft ihr mal vorkommen. Mädchen an. Ne? Als erstes haben wir die Elisabeth. Und wir haben als Kindermitarbeiter eine Liste, wo viele verschiedene Verse draufstehen und die geben wir Anfang des Jahres reihum. Und da tut jeder Kindermitarbeiter ein Kreuzel machen oder dort den Vers hinschreiben, wo er denkt, das würde zur Elisabeth passen. Und das waren die meisten, die zur Elisabeth gepasst haben. Der Vers aus Psalm 27, Vers 1. Und da steht, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Stärke. Vor wem sollte ich erschrecken? Es gibt Fragen, die sind auch gleichzeitig eine tolle Aussage. Und das, finde ich, ist in dem Vers hier der Fall. Da wird eigentlich gefragt, aber eigentlich ist es eine Aussage. Vor wem sollte ich denn erschrecken? Gott ist bei mir. Und in der NIV, da steht, das schön übersetzt, Yahweh ist die Schutzburg meines Lebens. Ich finde das einen schönen Vergleich. Und das wünschen wir dir als Gemeinde für dein ganzes Leben, dass du das immer wieder mit Gewissheit auch sagen kannst, dass der Herr dein Licht, dein Heil und auch deine Schutzburg ist, egal was kommt. Jetzt werdet ihr euch fragen, warum das dies so verschiedene Geschenke sind. Das hängt zusammen, weil im September das neue Liederbuch kommt und da haben manche gesagt, ich wünsche mir eine Bibel oder ich nehme mir einen Gutschein. Auf jeden Fall, irgendwann haben alle das gleiche Liederbuch dann. Der Almut. Der Almut haben wir einen Vers aus 2. Chronike 16, Vers 9. Da steht, denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Das kriegt der König Asa aus Juda gesagt. Ich müsste mich auch erstmal reinfitzen. Und der hatte aus Angst eine ganz eigenwillige Entscheidung gefallen. Und da schickt der Herr einen Boten, der hieß Hanani, zu dem König Asa und der sagt ihm unter anderem diesen Vers. Und der Vers bedeutet, dass Gott die ganze Erde im Blick hat. Auch alles, was geschieht, auch alles, was letzte Woche geschehen ist, auch diesen Flugzeugabsturz, der Herr weiß es, er sieht auch und er lässt auch manches zu. Manche denken ja, Gott schläft oder döst oder wenn sowas passiert, er schlummert vielleicht. Es ist nicht der Fall. Er hat alles im Griff und hat auch ein Ziel und einen Plan. Und das wünschen wir dir, dass dein Herz ungeteilt weiter so bleibt und dass du uneingeschränkt auf den Herrn vertraust und du dadurch seine Treue erlebst und auch spürst. Von Aaron haben wir einen Vers aus Kolosser 3, Vers 16a. Ihr müsst euch den nicht merken, ich weiß, ihr seid aufgeregt, da steht in euren Heften oder in eurer Bibel oder da ist nochmal aufgeschrieben für euch. Da steht, das Wort des Herrn wohne reichlich in euch. Was ist das Gegenteil von reichlich? Das ist dürftig oder mager. Ne? Wir wünschen euch oder dir, dass es reichlich in dir wohne. Das geht aber nur, wenn man sich danach öffnet oder wenn man nach dem Wort Gottes sich sehnt oder wenn man Platz dafür trenne, frei macht im Herz. Mir hat mal jemand gesagt, mit was ich mich beschäftige, das prägt mich. Wenn ich mich mit Gottes Wort beschäftige, dann prägt mich das auch. Und das merkt man auch vielen Leuten an, mit was sie sich beschäftigen. Und wir wünschen dir, dass Gottes Wort dich auch weiterhin prägt. Und zum Schluss, da hallo, einen Vers aus Psalm 37, Vers 5. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue ihn, so wird er handeln. Wo ich den Vers so in meiner Bibel aufgeschlagen hatte, habe ich mir den auch schon angemägert gehabt und habe ich mich gefreut. Nee, mal nach unten lassen, bitte. Gut. Mit Jesus zu leben und zu glauben ist eigentlich ganz einfach oder ganz simpel. Und das sagt dieser Satz, Befiehl dem Herrn deinen Weg, vertraue ihm, so wird er handeln. Also, wenn du ihn dich anvertraust und das seien deine Pläne, die du mit ihm hast, ihm kundtust, dann wird er dich führen. Sind die Pläne, sage ich jetzt mal auf Deutsch, Mist, dann wird er dich korrigieren und wird sagen, hallo, hier musst du anders gehen. Wenn du ihm vertraust, sind die Pläne gut, dann wird er das bestätigen und wird dann handeln. In der NEU stehen vier Worte, lass Yahweh dich führen. Und das wünschen wir dir für deinen Lebensweg. Lass dich von Yahweh einfach führen. So, jetzt kann noch mal ein Gruppenbild gemacht werden, aber ihr müsst noch da bleiben. Zum Abschluss von uns Kindermitarbeitern gibt es jetzt noch eine ganz kurze Kinderstundenlektion. Und zwar, da brauche ich mal einen Daniel, der könnte mal herkommen zu mir, nichts Schlimmes. Es gibt verschiedene Steine bei Häusern. Die soll ich nicht fragen, die sind aufgeregt, haben gesagt, helft mir mal, was gibt es für Steine bei Häusern? Im ganzen Haus, jetzt nicht nur den. Ziegelsteine. Was noch für Steine? Hohlblocksteine, ja. Funktionssteine, wenn man mehr Funktionssteine. Ja.
Steine?
Ja, Steine. Da sind wir gerade beim Thema. So. Dachsteine, ja, richtig. Ne? Dachziegel, ja, das sind Dachsteine. Dann gibt es Rinnsteine. Ne? Und das ist, kannst du noch?
Sandstein.
Und das ist ein Pflasterstein. Ne? Und jedes Haus hat verschiedene Steine und diese Steine werden gebraucht. Also ein Dachstein kann man nicht auf dem Weg tun, das kann man machen, aber da ist er meist nur einmal und dann ist er kaputt. Dieser Pflasterstein, der ist extra für einen Weg gemacht, damit man drauf rumtrampeln kann oder drauf rumfahren kann. Und im Haus des Herrn sind auch verschiedene Steine. Oder das Haus des Herrn braucht verschiedene Steine. Und zwar lebendige Steine, die auch verschiedene Funktionen erfüllen. Und ein Ausleger hat mal zu Thema lebendige Steine gesagt, wer zum Haus der lebendigen Steine gehört, ist nicht einfach dabei, sondern er wird in Dienst genommen. Und das ist der Wunsch, den wir als Gemeinde an euch haben. Wir wünschen uns, dass ihr lebendige Steine werdet in dieser Gemeinde. Dass ihr nicht bloß dabei seid und eure Zeit absitzt und auf die Uhr guckt und sagt, ist nicht bald Schluss, wie das die Kinder machen, bis zum Palmsonntag ungefähr. Ne? Sondern, dass ihr jetzt sagt, jetzt habe ich es eigentlich gerafft, ich bin ein lebendiger Stein. Oh, komm, ich merke schon. Danke. Ich will ein lebendiger Stein sein in dieser Gemeinde. Welche Funktion, da lasst euch dann von Gott leiten. Manchmal kann es auch dieser Pflasterstein sein, da trampeln manche auf ihn rum, aber wenn das Fundament und der Untergrund gut stimmt, dann erträgt man das auch. Ja, und habe euch gedacht, damit ihr das nicht vergesst, gebe ich euch jeden so einen Stein mit, dann wäre euer Schreibtisch vielleicht voll. Und es gibt so kleine Ziegelsteine und die wollen wir euch mitgeben als Erinnerung. Denkt dran, dass ihr lebendige Steine in dieser Gemeinde werdet. Damit übergeben wir euch der Jugend. Ich glaube, der Andreas wieder.
Es ist, ja, ich würde sagen, Tradition, dass wir euch immer zum Anfang ein Lied singen, so wie als Begrüßung, wenn ihr in die Jugend kommt. Und heute heißt das Lied, dir gehört mein Lob. Und in dem Lied, ja, singen wir davon, dass Gott alleine unser Lob gehört. Und wir wünschen euch das als Jugend, dass ihr das ja, zu eurem Lebensstil machen könnt, dass alles, was ihr tut, egal ob es in der Schule ist, später mal auf Arbeit oder in der Gemeinde, dass es zu Gottes Lob ist. Und ich kann euch versichern, da kommt eine ganz neue Lebensqualität, Lebensfreude mit. Und ja, wir singen das heute nicht als Chor, Jugendchor, sondern nur zu viert und die Leute kommen mal vor.
Natürlich ein trauriger Anlass, dass ihr euch vier verabschieden muss. Wir als Jugend freuen uns natürlich, dass wir euch heute grüßen dürfen. Ja, bevor es soweit ist, müsst ihr noch eine Aufgabe erfüllen. Die Kinderstunde hat ja dieses Jahr keine peinlichen Fragen für euch gehabt. Deswegen müsst ihr bei uns noch eine Aufgabe erfüllen. Aber ob es peinlich wird, das liegt dann an euch, wie ihr euch anstellt. Aber eigentlich ist es nicht ganz so schwierig. Ein paar aus der Jugend werden euch jetzt Szenen vorspielen. Die ja, während der Jugendstunde hätten sein können oder sonst wann, auch außerhalb, wenn wir uns treffen. Und eure Aufgabe besteht darin, dass ihr erraten müsst, was das sein könnte. Gut, dann Bühne frei für die erste Szene. Ja, gibt es schon eine Idee, was das sein könnte? Sagt's einfach. Rodeln, genau. Und ihr habt ja alle ältere Geschwister in der Jugend. Vielleicht weißt du auch, wo das immer stattfindet. Genau, das ist das alljährliche Rodeln in Satzung. Und dort oben habt ihr noch ein Beweisbild, dass wir auch wirklich da waren. Ja, weil ihr das so gut gemacht habt, haben wir auch noch ein Geschenk für euch. Natürlich passend zum Thema. Von uns bekommt jeder einen Tee, den wir danach immer trinken. zum Aufwärmen dort in der Gemeinde, aber ihr dürft euren Tee auch schon eher trinken, ihr müsst nicht bis nächsten Winter warten. Und für euch beide noch? Gut, dann bitte die zweite Szene. Ja, gibt es denn schon Ideen, was das sein könnte? Zelten. Zelten, genau. Und wo findet das nochmal statt? Das ist ebenfalls in Satzung, bloß dann im Sommer. Genau, hier das Beweisbild. Ja, und hier bekommt ihr von uns einen Hering. Ihr habt es schon gesehen, die haben auch Heringe eingeklopft. Ist sehr wichtig zum Zelten, sonst bleibt das Zelt nicht stehen. Gut, die dritte Szene bitte. Ich denke, ihr erkennt es relativ schnell, ist es nicht so kompliziert. Was ist es? Genau, Essen bei McDonald's, nicht während der Jugendstunde, sondern meistens eher danach. Und dann kriegt ihr alle vier von uns einen Gutschein von McDonald's, damit ihr da beim ersten Mal gleich mitgehen könnt. So, und die vierte und letzte Szene, bitte. Ja, erkennt ihr, was es ist? Bibellesen, genau. Das hat bei uns einen speziellen Namen. Das heißt bei uns Bibellehrbrief. Und haben wir meistens immer zweimal im Monat. Ja, so sieht das dann in etwa aus. Und da haben wir für jeden von euch eine kleine Bibel. Genau, den ersten Test habt ihr gut bestanden. Sozusagen können wir euch jetzt in der Jugend aufnehmen. Das Grundlegende wisst ihr jetzt. Den Rest werdet ihr auch noch erfahren. Ja, dann bitte ich euch jetzt erstmal wieder nach vorne. Bei uns in der Jugend ist es ja Tradition, dass die ganzen Neulinge immer eine Tasse bekommen. Und wenn ihr schon mal oben im Jugendraum bei uns wart, dann habt ihr gesehen, dass da auf jeder Tasse ein Schaf drauf ist, so auch wieder bei euch. Und das Schaf soll euch natürlich auch ein Stück weit charakterisieren. Zusätzlich habt ihr dann noch einen Jugendplan, wenn ihr die ersten Termine so wisst. Und natürlich noch ein paar Süßigkeiten in der Tasse. Ja, hier habe ich die Tasse von der Almut. Und da ist ein Schaf mit einer Zither drauf. Da du ja dieses Instrument spielst, und das spielt ja auch nicht gerade jeder. Bitteschön. Ja, die Tasse vom Hanno. Ihr seht hier ein Schaf, was auf einen Baum klettert. Allerdings sieht das beim Hanno immer ein bisschen eleganter aus, wenn der das macht. Bitteschön. Ja, die Tasse von der Elisabeth, ihr seht es vielleicht. Das Schaf hier drauf ist besonders dünn. Ich denke, ich muss es nicht weiter dazu sagen, das erklärt sich von selbst. Ja, zu guter Letzt die Tasse vom Aaron. Und hier ist ein Schaf, mit einem SBK-Schild, da der Aaron jetzt am Goethe-Gymnasium den Schülerbibelkreis mitleitet. Bitteschön. Ja, jetzt seid ihr offiziell in der Jugend aufgenommen. Herzlich willkommen und wir hoffen natürlich, dass ihr viel Spaß haben werdet mit uns zusammen. Und ja, noch lächeln für die Fotos. Dann könnt ihr euch dann gut hinsetzen.